Hi, ich bin Bianca und du bist hier im Mentalserver-Podcast gelandet, dem Podcast über Alltagspsychologie und die ungeschönte Wahrheit darüber, wie Menschen ticken, wenn sie glauben, logisch zu handeln. Ich zeige dir, wie du die Mechanismen deines Gehirns verstehst, bewusster reagierst und andere besser einordnest. Für klarere Entscheidung statt Autopilot. Also entscheide selbst, bevor dein Gehirn es tut. Tja, ich kenne die Tricks und falle trotzdem drauf rein. Heute fange ich mal mit so einem kleinen, sage ich mal, Geständnis an. Das ist eine Story, die ich diese Woche tatsächlich genauso erlebt habe. Ja, also ich beschäftige mich ja nun schon wirklich, wirklich lange mit der Verkaufspsychologie. Ich weiß, wie so eine Loss Aversion funktioniert. Ja, ich weiß, was Cognitive Overload mit dem Gehirn macht. Ich kenne den Commitment-Effekt, ich kenne das Foot-in-the-Door-Prinzip, ich kenne Reziprozität. Und trotzdem habe ich einen Vertrag abgeschlossen, den ich überhaupt nicht wollte. Nicht, weil ich irgendwie naiv war, ja, oder weil der, keine Ahnung, Verkäufer besonders attraktiv oder clever oder sonst was war, ja, sondern weil Verkaufspsychologie im menschlichen Gehirn wirkt. Übrigens auch in Informierten und demnach auch in meinem. Also, hier die Story. Ich war mit meiner Tochter in, ich sag mal, einem dieser Kaufhäuser, die so einen Flair haben. Ja, so ein renommierter Name, sehr, sehr gute Qualität, super angenehme Atmosphäre. Und wir hatten halt auch vor, ich will jetzt weder den Namen nennen, noch was genau wir kaufen wollten, ein etwas teureres Produkt kaufen. Es war also kein Spontankauf, kein Impuls. Wir sind da sehr gezielt mit einer sehr genauen Vorstellung hin. Trotzdem, Beratung war wirklich, wirklich gut und wir sind tatsächlich auch fündig geworden. Ja, soweit alles erstmal prima. Und dann, schon auf der Etage, wortwörtlich vor den Umkleidekabinen, kam der erste Hinweis auf die Karte des Hauses. Ich würde sofort einen ordentlichen Rabatt bekommen, direkt abgezogen, ne, von der Rechnung. Ein, zwei weitere Vorteile kennt man ja, ne? So, Rabatt klingt natürlich auch für mich gut. Und dafür sollte ich dann meine E-Mail-Adresse angeben. Ja, auch das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Das denke ich mal, kennen wir von so Kundenkarten. Na, die Verkäuferin hat sie dann auch irgendwie sofort in ihr Gerät eingetippt. Ich durfte dann an ihrem Gerät ein Passwort vergeben. Und dann sagte sie uns, dass wir einige Etagen tiefer gehen sollen, um dort die Karte abzuholen und dann eben danach zur Kasse. Auch bis hierhin noch relativ normal. Was dann aber folgte, das hat mich irgendwie fasziniert, vor allen Dingen auch im Nachhinein und in dem Moment tatsächlich auch erschreckt. Zeitgleich, ja. Nicht, weil es irgendwie was Furchtbares passiert ist, sondern weil ich in Echtzeit beobachtet habe, wie ich diversen verkaufspsychologischen Mechanismen auf den Leim gegangen bin. Und da war wirklich echt viel dabei. Und noch krasser dabei ist, dass mir vieles bewusst war, sogar in dem Moment. Und trotzdem habe ich das nicht geschafft, irgendwie aus diesem Verkaufsprozess auszusteigen. So, wir sind also runter in die andere Etage. Der Mann an der Kartenabholung, also das war super stylisch alles, irgendwie hier Premium und designed und so weiter und so fort. Der war mir persönlich fast ein bisschen zu glatt, aber definitiv freundlich, sehr, sehr wortgewandt. Ich fand schon fast ein wenig dominant. So, und dann hat er tatsächlich in einem extrem hohen Tempo sehr, sehr viele Informationen auf mich einprasseln lassen. Ja, teils irgendwie so handschriftlich auf dem Zettel, dann teilweise auch digital. Diese Karte gab es nämlich schon gar nicht mehr physisch, sondern war nur in der App verfügbar. Also sollte ich, nebenbei hatte mir irgendwas aufgeschrieben, mir irgendwas anderes erzählt, hat mir den QR-Code irgendwie für die App dann hingehalten, dann sollte ich mich schnell einloggen und das Konto aktivieren und während ich, so kenne ich's, noch in meinem E-Mail-Postfach sozusagen nach diesem Aktivierungslink gesucht habe, sagt er schon so parallel aus dem Off, ja, ich übernehme das mal eben für Sie an meinem Rechner. So, zack, hatte der mein Konto aktiviert. Und irgendwas Zweites auch noch und ich erinnere mich ehrlicherweise gesagt schon gar nicht mehr daran, was er da jetzt für mich geklickt und bestätigt hat, ja. So, und das ist schon, sagen wir mal, der erste Trick in Anführungszeichen, ja. Mein Gehirn war mit zu vielen Informationen und Anweisungen und diesem hohen Tempo, mit viel zu vielen kleinen Aufgaben und Entscheidungen gleichzeitig beschäftigt und tatsächlich damit schlicht und einfach überfordert. Ich kann das nicht sagen, das passiert mir auch extrem selten, aber ich fühlte mich wirklich mit zu vielen Informationen überfahren. Ja, und das ist eben dieser Cognitive Overload. Und das Gemeine daran ist, dass das Gehirn in solchen Momenten nicht unbedingt in einen Widerstandsmodus geht. Ja, es schaltet eher in so einen Freeze- oder, ich sag mal, Folgemodus. Ja, er sucht dann nach der einfachsten Lösung. Und die einfachste Lösung in dem Moment war für mich, mach, was der dir sagt. Ja, ich konnte dem Ganzen nicht mehr folgen, klicke hier, mache dies, gucke hier, hör dir das an, dass ich einfach mehr oder weniger gemacht habe. Ja, das heißt, ich habe mich schon fast gelähmt dieser sehr engen Führung durch den Prozess ergeben. Ja, nicht, weil ich das irgendwie wollte oder weil ich generell so ticke, sondern weil mein Gehirn sich in dem Moment die einzige Lösung ausgesucht hat, weil sie so einfach war. Und irgendwann habe ich dann auf so einem Zettel, den er mir hingelegt hat, ich denke mal, das war der Vertrag, gemerkt, dass da zwei Felder auf dem Formular schon vorangehakt waren. Na, und das war irgendwie die Zustimmung zum normalen Newsletter-Empfang und noch irgendeinem E-Mail-Empfang. Na, auch das habe ich schon nicht mal mehr mitgekriegt. So, ich habe das dann kommentiert, dass ich das ja so gar nicht, dass ich dem gar nicht zugestimmt hatte oben in der Abteilung. Und die Antwort folgte dann auch prompt. Also wir können selbstverständlich die beiden Haken auch wieder rausnehmen, aber dann bei einem Haken entfernt verringert sich der Rabatt und wenn wir beide rausnehmen, dann entfällt er eben komplett. So, und das ist dann eben diese Loss Aversion oder Verlustangst in Reinform. Ja, das Prinzip dahinter ist relativ gut belegt. Menschen empfinden den Schmerz, wenn sie etwas verlieren, etwa doppelt so stark wie die Freude, wenn sie etwas Gleichwertiges gewinnen. Und dieser Rabatt, den man mir versprochen hatte, der war zu dem Zeitpunkt schon mein Rabatt. Ich hatte diese finale Summe mit dem Abzug quasi schon im Kopf. Ja, also mental hatte ich den in meiner Tasche. Und den jetzt wieder herzugeben, das hätte sich tatsächlich angefühlt wie ein Verlust. Ja, und nicht wie irgendwie so, ja, ach nee, jetzt, naja, wie so eine Ablehnung des Angebots. So, nee, danke, brauche ich nicht. Sondern ich hatte den und ich hätte ihn verloren. So, und ich weiß das, ja. Und in dem Moment habe ich sogar noch gedacht, ah, ja, krass, kenne ich, Verlustaversion. Und ich habe es trotzdem irgendwie genommen. So mit so einer inneren Logik, ja, ich kann mich nach der ersten E-Mail ja wieder abmelden. Ja, heißt, ich habe das auch hier rationalisiert. Und ich möchte an dieser Stelle das nochmal ganz kurz klar machen, was hier passiert ist, ja. Also ich, die sich mit Verkaufspsychologie beschäftigt. Ich habe mir selbst erklärt, was da gerade in meinem Kopf abgeht und bin dem trotzdem nachgegangen. Und das ist tatsächlich menschliche Neurobiologie. Ja, da konnte ich nicht mal was dafür und alle anderen Menschen auch nicht. So, insgesamt irgendwie, ich sag mal, keine Ahnung, 10, 15 Minuten später. Die App war installiert, das Konto war aktiviert, ich war irgendwie tief im Prozess, vielleicht schon so bei Schritt 7 von 10 oder so. Ja, also so gefühlt am Ende. Ich hatte dann noch eine weitere kurze Frage, nachdem ich schon auf die E-Mail hingewiesen hatte, wie ich das denn wieder kündigen kann, ja, wenn ich sie vielleicht einfach nicht oft genug nutze oder gar nicht brauche. Auch hier eine schnelle, sehr dominante Antwort, nicht die unbedingt, die ich hören wollte. Naja, wenn Sie sie nicht brauchen, warum wollten Sie das denn oben überhaupt abschließen? Bäm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat echt gesessen, ja, also aus zwei Gründen. Und der eine davon war, also ich konnte mir ja jetzt nicht die Blöße geben und so sprunghaft erscheinen und so, ach ja, na, was ich eben noch wollte, was interessiert mich das jetzt, ja. Damit hätte ich tatsächlich noch leben können, das ist halt so mehr mein Charakter, ich will da jetzt nicht, ne, so was denken die anderen von mir, das ist jetzt nicht unbedingt Verkaufspsychologie oder Neurobiologie, aber was dahinter noch steckte, ne? Und was in diesem Moment echt extrem, sage ich mal, in mir vorging, das war, ich wollte das jetzt einfach nur noch zu Ende bringen. Ich war jetzt schon so weit und wollte einfach nur noch fertig werden. Ja, 15 Minuten, App installiert, Konto aktiviert, Passwort vergeben, Bestätigungsmail gesucht und dann irgendwie gefunden, QR-Code davor gescannt. Also ich hatte da schon so viel reingesteckt, ich hatte schon so viele kleine Schritte absolviert und war gefühlt schon fast am Ende. Ja, ich wollte einfach nur noch bezahlen und da raus. Heißt, dieser Prozess dieser Karte, der war fast durch. Ja, noch irgendwie, keine Ahnung, 1-2 Klicks und ich hätte eben mit meinem Produkt in der Hand einfach gehen können. So, und auch das ist, ja, da gibt es auch einen Namen für, das nennt sich Sunk-Cost-Bias. Ja, was wir bereits investiert haben, egal ob es jetzt Zeit, Energie, Schritte, Geld ist, das fühlt sich rückblickend wie ein Argument dafür an, weiterzumachen. Denn abbrechen würde bedeuten, dass all das irgendwie umsonst war. Und das mag das Gehirn überhaupt nicht und meins in dem Moment schon gar nicht. Ich bin eh so einer, wenn ich was anfange, dann bringe ich das auch zu Ende. Und dazu kommt eben noch ein zweiter, sehr ähnlicher Effekt, der hier darauf einzahlt. Na, das ist sozusagen diese Zielgerade. Und Forschung zeigen, dass die Motivation, eine Aufgabe zu beenden, eben umso stärker wird, je näher man dem Ziel ist. Ja, das kennt ihr vielleicht von diesen Stempelkartenphänomen. Ja, wenn du irgendwie nur noch zwei Karten oder zwei Felder bis zum, zwei Stempel bis zum Gratiskaffee hast, dann gehst du da einfach, naja, dann halt doch noch mal einmal öfter hin. Nicht, weil du irgendwie da plötzlich mehr Kaffee möchtest, sondern weil das Ziel, diese Karte vollzukriegen, so greifbar ist. Ja, und ich war in dem Moment tatsächlich kurz vom Ziel. Und mein Gehirn wollte, dass ich das jetzt zu Ende bringe. Ja, nicht unbedingt, weil es klug war, sondern weil dieses Fertigwerden sich ganz einfach besser anfühlt, als abzubrechen. Und für mich sowieso. Ja, das waren also sozusagen diese drei mega großen Mechanismen, die da quasi auf mich eingeprasselt sind. Aber, um das nochmal kurz zu untermalen, das war immer noch nicht alles, ja. Und das zeigt, wie vielschichtig so ein Moment tatsächlich sein kann, ja. Also, da stand noch, schon oben in der ersten Etage bei der ersten Verkäuferin, das Prinzip der Reziprozität dahinter, ja. Also das der Gegenseitigkeit. Die Beratung war gut, also wirklich, die hat sich ganz, ganz, ganz viel Zeit genommen. Ich habe eben ihre Zeit bekommen, ihre Kompetenz, ihre Zuwendung, ihre Ratschläge und das war wirklich hilfreich. Und in uns steckt eben dieses alte Programm, das da sagt, wer mir etwas gibt, dem, in Anführungsstrichen, schulde ich etwas. Ja, das heißt, nachdem die mir so viel gegeben hatte, hätte ein Nein zur Karte, selbst ein höfliches Nein, so Nein, danke, hätte sich undankbar angefühlt. Ja, wie gesagt, das ist nicht logisch. Ja, es ist so, es fühlt sich so an. Dann generell, das muss ich schon auch sagen, so dieses Social Proof des Kaufhaus-Kontextes, ja, das war ein wirklich renommiertes Haus. Und ich hatte jetzt auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl irgendwie, dass ich über den Tisch gezogen wäre, dass ich da betrogen werde oder sowas, ja. Und das ist tatsächlich auch wichtig. So Vertrauen in eine Marke, in so ein Umfeld, ich sag mal, das senkt so ein bisschen die Hemmschwelle, manchmal sogar die Wachsamkeit. Ja, nicht, weil man naiv ist, sondern weil das Gehirn in so vertrauten, sehr seriösen Umgebungen tatsächlich weniger Ressourcen für Skepsis, für Auflehnen, fürs Hinterfragen aufwendet. Ja, das ist so, wird schon passen, wird schon gut sein. Und das ist dann eben der entscheidende Gedanke. Und gebe ich zu, auch dieses, nein, das wird schon hier so alles seine Richtigkeit haben, habe ich auch gedacht, ja. Weiterhin, foot in the door, das war auch echt präsent, ne? Dieser erste kleine Ja-Schritt, ne? Also die hatten mit dem Angeben meiner E-Mail-Adresse quasi bei mir und meinem ersten Jahr schon den Fuß in der Tür, ja. Also noch auf der ersten Etage. Und das klingt so klein, aber jedes Jahr, auch das Jahr zu, geben Sie mir Ihre, also wollen Sie die Karte haben? Ja, dann geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ne, das macht das nächste wahrscheinlicher. Und die Forschung ist da echt eindeutig. Ne? Wer einmal zugestimmt hat, der stimmt sehr wahrscheinlich auch erneut zu, weil auch hier diese Konsistenz, ne, bei dem zu bleiben, wofür man sich entschieden hat, eines oder ein sehr, sehr starkes menschliches Bedürfnis ist. Und der letzte Punkt, noch auch ganz krass, passiert mir auch selten, war der Verkäufer da unten selbst. sehr glatt, sehr professionell, wie gesagt, fast schon dominant in der Führung, ja, und da gab es wirklich keine einzige Lücke im Prozess, keine Pause, in der ich irgendwie mal kurz hätte überlegen können, ja, das war nicht aggressiv, das war so gewollt und so gesteuert und das hat krass funktioniert, ja, und auch hier so lückenlos aufeinander aufbauend dem Kunden aufdrücken, sage ich schon fast. Also ich bin beeindruckt und abgeschreckt gleichzeitig, ja. Und jetzt kommt nochmal der Punkt, um den es mir wirklich geht. Na, ich wusste, was passiert. Na, ich habe es teilweise in Echtzeit erkannt. Teilweise auch, ich sag mal, nachdem ich raus war und manches auch erst am Abend und nochmal beim drüber reden. Aber mir war es eigentlich klar. Na, so, oh, jetzt, ja, das passiert hier. Ah, der macht das so. Ah, das ist das hier. Ah, ich will das nicht verlieren. Ah, das ist mir jetzt unangenehm und so weiter und so fort. Na, ich will jetzt hier, ich will das fertig bringen. Und ich bin trotzdem mitgegangen. Ja, das klingt vielleicht ernüchternd. Ja, aber ich find's eigentlich zutiefst faszinierend, ja, weil es eben etwas sehr Wichtiges über unser Gehirn aussagt. Ja, wir haben so zwei Systeme. Dieses analytische System, das erkennt, das das gut benennen kann, das das Ganze versteht. Ja, und vielleicht, wenn ich so erzählt habe, hast du dann so analytisch gedacht, naja, das war halt so, na, da hättest du eben das machen können oder naja, dann ist das eben, na, mach das doch so oder sag doch nein, ja. Es gibt aber eben auch noch das emotionale System, das reagiert, das entscheidet in dem Moment, das eben auch einfach mal handelt, ein bisschen impulsiv. Und das erstens deutlich schneller, ja, und zweitens ist es in manchen Situationen eben auch stärker, ja, es ist dann einfach präsenter. Und dieser kognitive Overload, der hat sozusagen mein analytisches System, das, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätte dann auch abbiegen können, das hat es einfach in die Knie gezogen. Also ich kann das nicht anders sagen, ja. Und diese Verlustangst, die hat dann auch nochmal dieses emotionale System nochmal ein bisschen getriggert, ja. Zusätzlich dieses Commitment, ich bleib bei meinem Wort und ich sag mal schon fast diese Identitätsdissonanz, so heißt das, ne? Das ist eben der Teil mit, naja, was denken die, wenn ich mich jetzt so spontan umentscheide, ne? Also bleibe ich lieber bei meinem Ja. Die haben, ich sag mal, mein Handlungsspielraum echt verengt. Ich hatte, oder zumindest zu dem Zeitpunkt, habe ich nicht die Möglichkeiten gesehen oder für wirklich realistisch gehalten, ja. Und kein theoretisches Wissen darüber ändert das, ja. Nicht, weil mein gesamtes Wissen über diese ganzen Biases und Effekte und wie man es dann im Vertrieb und im Verkauf macht, nicht, weil das wertlos ist, ja, sondern weil die Verkaufspsychologie selten auf dieser Ebene des Verstandes wirkt, ja. Sie wirkt eher so unterschwellig auf der Ebene der Reaktion und oft ist eben diese Reaktion schneller als das Verständnis, ja. Das heißt, das Gehirn, auch meins, war in dem Moment kein Analytiker, ja. Das war in so einem Reaktionsmodus. Einfach so, okay, weiter, ja, ja, okay, ja, können wir machen, okay, ja, nein, wenn Sie sagen. Und das löst dieses Overload-Problem auf eine effiziente Weise. Und ich war überfordert, ja, wirklich. Das ist einfach mit so einem reduzierten Widerstand. So, ich mache jetzt einfach, was man dir da sagt. Und ich finde das, wie gesagt, mega interessant, ja. Verkaufspsychologie funktioniert, ja. Das ist einfach so, weil das menschliche Gehirn so gesehen immer gleich reagiert. Natürlich mal schwächer, mal stärker, mal ist das so ein bisschen abhängig vom äußeren Kontext, ganz, ganz viel auch von innerer Verfassung. Ja, in dem Moment hatten wir schon einen sehr langen, anstrengenden Tag hinter uns und ich war eh schon ein bisschen durch, ja. Aber grundsätzlich funktioniert diese Verkaufspsychologie und diese ganzen Effekte. Und das fasziniert mich tatsächlich enorm, ja. So weit, so spannend zu meiner Geschichte. Das heißt, ich möchte euch sagen, es funktioniert. Aber der zweite Teil dieser Folge ist mir genauso wichtig, weil es nämlich von dem es funktioniert auch eine sehr, sehr wichtige Kehrseite gibt. Ja, ich habe diesen Laden verlassen mit einem Produkt, das ich wollte, ja, mit einer guten Beratung, mit einem Rabatt, den ich dann bekommen habe und über den ich mich auch gefreut habe. Also, ich sag mal, technisch gesehen war soweit erstmal alles in Ordnung. Da hat mich niemand irgendwie betrogen. Und niemand hat mich, natürlich niemand, zu etwas gezwungen. Aber ich fühlte mich nicht gut. Ich fühlte mich komplett überfahren. Und das ist der Unterschied, den viele im Verkauf unterschätzen, ja, zwischen einem Abschluss und einem guten Abschluss können nämlich tatsächlich manchmal Welten liegen. Meine Tochter, die die ganze Zeit ja neben mir stand und das alles beobachtet hatte, die meinte noch irgendwie hinterher, also egal, selbst wenn wir jetzt im Laufe des Tages noch irgendwas Besseres finden, sie wäre nicht mehr in den Laden zurückgegangen, ja, nicht zum Umtauschen, nicht um irgendwas zu fragen. Ja, alles, das gesamte Erlebnis, sage ich mal, auch wenn die sich total irgendwie, ja, sagen wir mal, so ein bisschen außen vor war, es waren nicht ihre Daten, sie musste nichts machen, aber für uns beide hatte das einen krass negativen Nachgeschmack, ja, dieses Kauferlebnis, das werde ich nicht und werden wir nicht gut in Erinnerung behalten. Und die Wahrscheinlichkeit, ganz ehrlich, dass ich dieses Kaufhaus das nächste Mal aufsuche, die ist deutlich gesunken, ja, und das ist nämlich dieses Paradox an der aggressiven, also wirklich an der übertriebenen, an der aggressiven Verkaufspsychologie, an der gewollt manipulativen. Ja, die, ja, sie gewinnt den Moment. Ja, aber verliert die Beziehung, verliert die Nachhaltigkeit. Und da gibt's noch ein Konzept dazu. Das ist der Peak-End-Effekt. Ja, wir erinnern uns an Erlebnisse. Nicht, ich sag mal so, als Durchschnitt. Sondern wenn im Urlaub gesehen der letzte Tag mega verregnet war, dann haben wir das eher als ein Misturlaub in Erinnerung. Ja, wir erinnern uns an emotionale Höhepunkte. Ja, in dem Moment vielleicht, dass wir das bekommen haben, was wir wollten, ja, und an das Ende. Das ist auch da, das ist in Studien bewiesen. Und das Ende dieser Erfahrung war nun mal das Gefühl von Überrumpelung, ja, von mangelnder Transparenz bei den Kündigungsbedingungen. Ein Verkäufer, der meine Frage irgendwie mit sehr unangenehmen Gegenfragen pariert hat, statt sie mir zu beantworten. Ja, und das bleibt bei mir in Erinnerung. Ja, kein Rabatt dieser Welt, und so groß war er nun auch nicht, kann mir dieses gute Gefühl, sage ich mal, zurückgeben. Heißt, wenn du im Vertrieb arbeitest, ja, dann beende ich diese Folge jetzt mit einer sehr direkten Aussage an dich. Ja, du darfst diese Mechanismen kennen und einsetzen. Verkaufspsychologie ist per se nicht schlecht, ja. Sie beschreibt, wie Menschen nun mal funktionieren, wie Menschen entscheiden. Und ein guter Verkäufer hilft Menschen, gute Entscheidungen zu treffen. Die sie tatsächlich auch wollen. Ja, und hier gibt's nämlich eine Grenze. Und die ist jetzt nicht bei irgendwie Legalität, bei Compliance, bei dem, was man sonst wem erklären kann. Weil das war alles safe, sage ich jetzt mal. Die Grenze liegt eben da, wo dein Kunde das Gespräch verlässt und sich nicht gut fühlt. Ja, ich konnte das dann eben relativ gut greifen und war, wie gesagt, auch ein Stück weit fasziniert davon. Aber nicht jeder Kunde kann das in Worte fassen. Ja, die meisten beschweren sich nicht. Ja, oder äußern das irgendwie dort vor Ort. Ja, die kommen einfach nicht wieder. Die erzählen vielleicht anderen von dieser negativen Erfahrung. Die schreiben eine Bewertung, ja, nicht unbedingt dann am Abend, vielleicht 3 Monate später. Ja, das ist nicht gut. Und dieser, was bei mir wirklich am präsentesten war, dieser kognitive Overload. Ich habe das sogar ein paar Mal gesagt. Ich sage, ja, sorry, das sind mir jetzt hier viel zu viele Informationen. Ja, das ist eine Technik, ich sage schon fast, um Widerstand zu brechen. Ja, weil man gar keine Zeit für Widerstand hat. Und das funktioniert kurzfristig, aber das zerstört langfristig. Ja, also da immer, wenn du merkst, das ist dem Gegenüber gerade zu viel, kurze Pause. Ja, oder diese Verlustangst schon fast als Druckmittel bei durchaus legitimen Einwänden. Also ich meine, ich darf ja mal fragen, warum da die Kreuze sind oder wie man das Ganze dann wieder kündigt. Das ist ja jetzt nichts, kein sonst was ich da wissen wollte, ja. Und das ist eben auch die Stelle dann gewesen, an der ich gemerkt habe, dass mir hier wirklich was weggenommen wird. Also so fühlte sich das einfach an, ja. Und zwar nicht nur das Geld, sondern vor allen Dingen auch irgendwie die Möglichkeit, eine freie Entscheidung zu treffen. Also da wurden, wie gesagt, Sachen für mich übernommen, ob es angekreuzt, geklickt, irgendwas war. Ich hatte gar nicht die Möglichkeit dazu. Und das ist schon krass, ja. Und das Einzige, was ich mir da tatsächlich gewünscht hätte, ne, wäre so ein kurzen Moment, eine kurze Pause, ja, mal kurz lesen, kurz bei mir mal wieder ankommen, kurz checken, was da gerade eigentlich passiert, ja, und auf jeden Fall ein Verkäufer, der sagt, kein Problem, schauen Sie sich das in Ruhe an, ich bin gleich wieder da. Ich wäre geblieben. Also ich hätte diese Karte so oder so abgeschlossen, ja, ich hatte ja nicht umsonst beim ersten Mal schon Ja gesagt. Und ich hätte das Haus mit einem Lächeln verlassen, ja. Allerdings muss ich sagen, hätte ich dann heute auch nicht diese Podcast-Folge aufgenommen und das wäre ja durchaus auch schade gewesen. Ja, freuen wir uns also, ich mich über den Rabatt und wir beide uns über diese Episode. So, ich fasse das also tatsächlich, die Punkte nochmal zusammen, die mir wichtig sind, ja, damit du das auch wirklich relativ einfach mitnehmen kannst. Erstens, Verkaufspsychologie funktioniert bei jedem, auch bei mir. Auch bei dir, ja, auch wenn die, war vielleicht eine gesagt, ja, nee, also das hätte ich erkannt. Ja, mag sein, dafür greift bei dir vielleicht ein anderer Effekt viel besser. Aber grundsätzlich funktioniert das, ne? Weil sie eben nicht auf diese analytischen Systeme zielt, sondern auf die reaktiven. Und die sind eben schnell und oft intensiv. Zweitens, Cognitive Overload, Loss Aversion und diese Commitment, das sind drei extrem starke und wirkungsvolle Mechanismen. Ja? Sie werden tatsächlich sogar häufig kombiniert eingesetzt. Also Achtung. Drittens, der stärkste Schutz hier ist nicht mehr Wissen. Ja? Es ist sozusagen immer dann, wenn du das Tempo verlangsamen kannst. Ja? Sag laut, was du gerade wahrnimmst. Frag nach einer Pause. Ja, wenn dir das passiert. Und nimm tatsächlich auch, also den Wunsch nach Pause, nach mal kurz mal alles checken, nimm das bitte auch, also ernst, ja. So, und dann können nämlich beide wieder auf einem vernünftigen System zurückgreifen und vernünftig damit arbeiten. Und viertens, für alle, die eben verkaufen, ein Abschluss, der sich für den Kunden nicht gut anfühlt, das ist kein Gewinn, ja, vielleicht in dem Moment, aber ehrlicherweise ist das ein aufgeschobener Verlust und das wollen wir alle nicht, ja, heißt, das beste Verkaufsgespräch endet nicht mit der Erleichterung auf einer Seite der des Verkäufers, es endet mit dem Gefühl auf beiden Seiten, dass sich das richtig und gut anfühlt, ja, so. Wie gesagt, es war mal eine Story aus meinem Leben, eine, die mich wirklich auch Tage später noch echt mitnimmt, ist jetzt übertrieben, aber sehr beschäftigt und es zeigt mir wieder, warum dieses Thema so wichtig ist, warum es so wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und auch ein Stück weit, warum man das ethisch tun sollte. Okay, also entscheide selbst. Ja, bevor dein Gehirn oder das Gehirn des Verkäufers es tut oder des Kunden, das dann abspringt oder eine schlechte Bewertung schreibt. Wir hören uns in der nächsten Folge.